Willkommen zu Im Zug, Ihrem Podcast von Hitachi Rail. Erleben Sie mit uns, wie die Bahn unsere Gesellschaft nachhaltig bewegt.
Achtung, Zug fährt ab. Bitte alle einsteigen.
Willkommen zu Im Zug, dem Podcast, der zeigt, wie wirklich nachhaltige Mobilität auf die Schiene kommt. Ich bin Sophia Tensing und in dieser Folge widmen wir uns einem Aspekt, der bei aller Diskussion um Pünktlichkeit, Digitalisierung oder Ausbau nie aus dem Blick geraten darf, der Sicherheit. Die Bahn gilt als eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Doch was genau macht sie eigentlich so sicher? Welche technischen Systeme schützen uns und wie funktioniert moderne Zugsicherung heute? Darüber spreche ich mit jemandem, der das ganz genau weiß. Enrico Anders ist unser Head of Safety in Ditzingen und beschäftigt sich tagtäglich mit den Mechanismen, Technologien und Abläufen, die Sicherheit im Bahnbetrieb gewährleisten. Oft im Hintergrund, aber für uns Fahrgäste natürlich essentiell. Enrico, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Dann lass uns direkt einsteigen. Warum ist die Eisenbahn eigentlich so ein sicheres Verkehrsmittel?
Statistisch gesehen, und wir in der Sicherheitsarbeit arbeiten gern mit Zahlen, Daten, Fakten, ist die Eisenbahn neben dem Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Die Unfallzahlen sprechen ihre Sprache. Das heißt, jeder Eisenbahnnutzer ist 55 Mal sicherer als ein Straßenverkehrsteilnehmer. Unter anderem entnommen einer Studie der Allianz pro Schiene, aber auch andere Statistiken gehen in diese Größenordnung. Im Wesentlichen ist diese Sicherheit geprägt durch zwei Systemeigenschaften. Die erste Systemeigenschaft ist die Spurführung. Hier haben wir im Gegensatz zum Straßenverkehr bei der Eisenbahn ein sogenanntes formschlüssiges Führungsprinzip. Das heißt, der Spurkranz des Rades schleift an der inneren Flanke des Schienenkopfes und führt damit dazu, dass in Längsrichtung der Zug in der Spur bleibt. Das führt am Ende zu einem sehr großen Vorteil der Eisenbahn. Das Seitenspiel der Fahrzeuge ist damit nicht gegeben. Das heißt, die Fahrbahn unterstützt uns in der Führung in Fahrtrichtung. Allerdings auch ein großer Nachteil schwingt damit, denn ein Spurwechsel ist nur an bestimmten Stellen im Gleis möglich. Wir bezeichnen diese Stellen als Weichen. Die zweite Systemeigenschaft ist die der geringen Haftreibung. Das ist einerseits Fluch, auf der anderen Seite aber auch Segen, wie so oft im Leben. Der große Vorteil ist die geringe Rollreibung und damit natürlich auch ein geringer Rollwiderstand zwischen Stahlrad und Stahlschiene, der uns eine sehr energetisch bevorzugte Transportweise erlaubt. Ein großer Nachteil ist die geringe Haftreibung und damit eben auch der geringe Haftreibungskoeffizient, der daraus erwächst und am Ende zu sehr langen Bremswegen führt. Nur um mal so eine Größenordnung von Haftreibungskoeffizienten greifbar zu machen. Wir haben einen Haftreibungskoeffizient auf einer glatten, nassen Schiene, so wie heute an einem regnerischen, kühlen Tag, von 0,1. Und um auch da wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, das entspricht in etwa dem Verhalten eines Gummireifens auf Eis. Das heißt, eine sehr, sehr geringe Haftreibung. Die Spurführung und die Haftreibungsverhältnisse sind am Ende dafür verantwortlich, dass wir bei der Eisenbahn eine Fahrwegsteuerung und Fahrwegsicherung von außen benötigen. Daraus erwächst schlussendlich der Einsatz unserer in unserem Haus entstehenden Leit- und Sicherungstechnik. Das heißt, die Leittechnik wird benötigt, um Fahrwege einzustellen und die Sicherungstechnik wird benötigt, um die beweglichen Fahrwegelemente zu sichern und für den Zug während der Zugfahrt auch gesichert zu halten.
Welche technischen Systeme sorgen denn dafür, dass Fahrgäste unbesorgt mit der Bahn reisen können?
Wir beschäftigen uns im Bereich der Sicherheitsanalysen immer mit zwei großen Gefahren. Die erste Gefahr erwächst aus der Systemeigenschaft Spurführung, nämlich die der Entgleisung. Diese Entgleisung kann stattfinden an stetigen Stellen im Fahrweg, beispielsweise wenn wir durch einen Bogen mit zu hoher Geschwindigkeit fahren, oder an unstetigen Stellen im Fahrweg, wenn beispielsweise eine Weiche oder eine Gleissperre in der falschen Lage ist. Die zweite große Gefahr ist die der Kollision. Diese resultiert aus der geringen Haftreibung. Das heißt, wir müssen mit diesen langen Bremswegen derart umgehen, dass es nicht zu Folgefahrten, Gegenfahrten oder Flankenfahrten kommen kann, dass es gleichzeitig nicht zur Kollision mit systemfremden Verkehrsteilnehmern, beispielsweise auf dem Bahnübergang, kommen kann. Und am Ende natürlich auch, dass Gegenstände, die in den Gleisbereich hineinragen oder dort zum Liegen gekommen sind, wie Bäume oder Geröll oder herunterhängende Fahrleitung, dass auch da keine Gefährdung daraus entstehen kann. Zur Vermeidung von diesen beiden großen Gefährdungen, also Kollision und Entgleisung, sind daher Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich. Diese Sicherheitsmaßnahmen können einerseits in betrieblichen Sicherungen stattfinden, beispielsweise durch geeignete Betriebsverfahren wie den Zugleitbetrieb, der sehr stark auf einer sicheren Kommunikation zwischen den Beteiligten, sprich dem Zugleiter und dem Triebfahrzeugführer, beruht. Da haben wir leider wieder dieses Problem der menschlichen Fehleranfälligkeit, die wir möglichst aus unserem System heraushaben wollen. Deswegen gehen wir sehr gern zu technischen Sicherungsmaßnahmen über. Diese können einerseits fahrzeugseitig sein oder aber auch fahrwegseitig. Und hier benötigt es natürlich in dem System Eisenbahn auch einer Kommunikation zwischen dem Fahrweg und dem Fahrzeug. Ein Beispiel an der Stelle: ein Gleismagnet, der eine Zugbeeinflussung im Gleis auslösen soll, wenn beispielsweise ein Triebfahrzeugführer ein haltzeigendes Signal missachtet, wird auf dem Fahrzeug durch das entsprechende Fahrzeuggerät ausgewertet. Und dafür benötigen wir natürlich diese Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrweg, welches in dem Fall konkret über eine induktive Beeinflussung stattfindet.
Ich meine, viele Leute werden sich erinnern, die aufmerksam die letzte Folge gehört haben. Wir hatten schon mal über das ETCS, das European Train Control System. Welche Rolle spielen moderne Zugsicherungssysteme, eben wie das ETCS, für die Sicherheit? Also wie funktionieren die genau?
Also ETCS ist natürlich ein Zugbeeinflussungssystem der modernen Form, also European Train Control System. Dieses soll langfristig die derzeit 20 verschiedenen Zugbeeinflussungssysteme ersetzen. Und Ziel ist es dabei, insbesondere eine Standardisierung der Technik vorzunehmen, die natürlich getrieben durch wirtschaftliche Aspekte, aber auch aus Sicht der Sicherheit vor allem die kontinuierliche Überwachung des Fahrzeuges realisieren soll. Am Ende sollen menschliche Fehler hier ausgemerzt werden, also idealerweise ausgeschlossen werden. Das ETCS überwacht kontinuierlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit unter Berücksichtigung von sogenannten ETCS-Bremskurven. Um einen Zug mit ETCS bewegen zu dürfen, ist in der Regel eine ETCS-Fahrerlaubnis, eine sogenannte Movement Authority oder kurz MA, erforderlich. Diese Movement Authority wird über ein im Gleis verlegtes Bauteil, wir nennen es Eurobalise, übermittelt bzw. über Funk, selten aber auch über Euroloop übertragen. Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung hat auch einen sehr hohen Stellenwert dabei, die sogenannte Onboard Unit, kurz OBU. Diese wertet die Daten aus und bringt den Zug im Gefahrfall durch eine Zwangsbremsung automatisch vor einem Gefahrpunkt zum Stehen. Überdies werden natürlich die Daten auch dem Triebfahrzeugführer übermittelt und auf einer Führerstandssignalisierung angezeigt.
Gerade neben dieser Technik im Zug selbst, welche Maßnahmen gibt es denn im Bahnhof und entlang der Strecke, um Unfälle zu verhindern?
Die Systemeigenschaft geringe Haftreibung in Verbindung mit einer sehr hohen Masse und der hohen Geschwindigkeit, die Schulklasse 10 Physik vielleicht auch noch als aus der kinetischen Energie bekannt ist, ein halb mv², also die Geschwindigkeit geht sogar noch quadratisch ein, führt im System Eisenbahn zu sehr langen Bremswegen. Wir haben beispielsweise bei einer vergleichsweise hohen Bremsverzögerung von 1 Meter pro Sekunde ins Quadrat und bei 160 km/h einen Bremsweg von ca. 1000 Meter zu betrachten. Das heißt aber auch, dass der Bremsweg des Zuges in diesem Fall länger ist als die Sichtweite des Triebfahrzeugführers. Das erfordert wiederum, dass wir Informationen, die der Triebfahrzeugführer für seine richtige Handlung benötigt, entsprechend vorziehen und ihm übermitteln. Dazu bedient man sich der Methodik des festen Raumabstandes. Das heißt, jeder Gleisabschnitt für einen Zug ist exklusiv und es wird geprüft, ob andere Fahrzeuge in diesem Gleisabschnitt vorhanden sind. Und am Beginn dieses Gleisabschnittes wird mittels eines Signales, wir bezeichnen es als Hauptsignal, sichergestellt, dass der Zug nur in diesen Gleisabschnitt hineinfahren kann, wenn dieser Gleisabschnitt auch frei ist. Gleichzeitig müssen wir, wie bereits erwähnt, diese Information über den Signalaspekt am Hauptsignal nach vorne ziehen, nämlich circa um die Länge des Bremswegabstandes. Wir bezeichnen das auch den Bremswegabstand der Strecke, der im üblichen Maß von circa 1000 Metern den Regelvorsignalabstand dann des Vorsignals zum Hauptsignal definiert. Weil dieses Erkennen des Vorsignales eine hohe Wichtigkeit hat, damit der Triebfahrzeugführer sein Verhalten entsprechend anpasst, informieren wir ihn über dies mit sogenannten Vorsignalbarken über die Stellung des Vorsignals. Interessanterweise vertrauen wir ab einer gewissen hohen Geschwindigkeit, nämlich jenseits der 160 km/h, diesen Erkennungsmerkmalen des Triebfahrzeugführers gegenüber den Signalen vertrauen wir nicht mehr. Wir holen diese Information von der Strecke ins Fahrzeug und nennen das dann eine elektrische Sicht. Das heißt, wir übertragen diese Informationen entweder per Leiterschleife, zum Beispiel bei einer linienförmigen Zugbeeinflussung, LZB, oder per Funk bei European Train Control System, ETCS, auf das Fahrzeug.
Das heißt, es werden gerade im Zugverkehr super hohe Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Dann stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie kommt es trotz dieser so hohen Sicherheitsmaßnahmen dennoch manchmal zu Zugunglücken?
Wir haben einen ehernen Grundsatz in der Eisenbahnsicherungstechnik. Weder ein einzelner menschlicher Fehler noch ein einzelner technischer Ausfall dürfen zu einer Gefährdung führen. Wenn ein Unfall dennoch geschieht, kommt es häufig zu einer Kombination aus technischen mit einem weiteren technischen Fehler oder auch einem weiteren menschlichen Fehler. Das heißt, wir haben immer eine Verquickung ungünstiger Umstände, wie es dann oftmals in den Untersuchungsberichten lautet. Meist ist ein menschlicher Fehler offensichtlich. Das heißt, eine Fehlbedienung durch den Fahrdienstleiter oder eine Fehlhandlung durch den Triebfahrzeugführer. Erste, schnelle, meistens im Vorabendprogramm von RTL2 gesendeten Untersuchungen benennen daher oftmals nur diesen offensichtlichen Fehler. Aber in fast allen Fällen haben bereits vorher für den Unfall dazu beitragende Barrieren versagt, oder vielmehr Barrieren, die den Unfall vermeiden sollten, haben versagt. Diese können beispielsweise technischer oder organisatorischer Natur sein. Deswegen sind wir in der Sicherheitstechnik immer daran interessiert, alle Grundursachen von Unfällen zu ermitteln. Dies wird in sogenannten Grundursachenanalysen durchgeführt. Zwei sehr prominente Beispiele möchte ich hier benennen an der Stelle. Das ist einmal die Sicherheit durch organisationales Lernen, SOL, in der sehr stark auf organisatorische Schwerpunkte oder Versagen von organisatorischen Maßnahmen Wert gelegt wird. Ich selbst bediene mich sehr gern einer anderen Methode, die sogenannte Why-Because-Analyse, WBA. Die letztere, also Why-Because-Analyse, ist vergleichsweise einfach. Man fragt, warum ein Ereignis geschehen ist. Die Antwort darauf heißt dann, weil dieses und jenes passiert ist. Man kann beispielsweise fragen, warum ein Bahnübergang zur Kollision zwischen Straßenverkehrsteilnehmer und einem Zug, eine sogenannte Kollision am Bahnübergang, ein Zusammenprall, warum dies geschehen ist. Die Antwort wäre, weil beide diesen Bahnübergang gleichzeitig befahren haben. Dann fragt man weiter, warum haben beide diesen Bahnübergang gleichzeitig befahren? Weil dieser nicht technisch durch beispielsweise ein Lichtzeichen oder Halb- bzw. Vollschranken gesichert war und der Straßenverkehrsteilnehmer gleichzeitig das Andreaskreuz missachtet hat. Warum hat er es missachtet? Da er beispielsweise durch Telefonieren abgelenkt war. Hiermit wäre dann die Grundursache gefunden, menschliches Versagen. Manchmal ist es aber nicht so offenkundig. Beispielsweise kann die Kollision eines LKW mit einem Zug auf einem Bahnübergang auf eine zu geringe straßenseitige Schleppkurve zurückgeführt werden. Derartige Schleppkurven sind wichtig, damit lange Straßenverkehrsteilnehmer, also beispielsweise LKW mit einem Anhänger, diesen Bahnübergang unbeschadet verlassen können, bevor die Schranken sich schließen. Hier wäre beispielsweise ein organisatorisches Versagen durch die Straßenverkehrsbehörde als Grundursache zu nennen. Denn eine derartige Straßenverkehrsbehörde ist im Zusammenspiel mit Polizei, Eisenbahninfrastrukturunternehmen, Eisenbahnverkehrsunternehmen verpflichtet, diese Schleppkurven sauber zu planen, aber auch sogenannte Bahnübergangsschauen durchzuführen und zu überwachen, ob sich zwischenzeitlich an der Situation etwas geändert hat. Ich durfte in meinem beruflichen Leben bisher einige Grundursachen durchführen. Und in jeder dieser Grundursachen gab es immer eine Kombination aus menschlichen, technischen und organisationalen Mängeln bzw. Fehlern. Das heißt, wir können wirklich sicher sein, dass unser Bahnsystem so ausgelegt ist, dass das Versagen eines einzelnen Bediensteten oder das Versagen einer einzelnen Technik nicht zu einem Unfall führt.
Das klingt doch auf jeden Fall schon mal beruhigend für alle Fahrgäste. Wie stellt man denn sicher, dass Züge und auch die Sicherungstechnik dahinter auch noch nach vielen Jahren den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Organisatorisch unterscheiden wir grundsätzlich zwischen einer vorbeugenden Instandhaltung, nennen wir auch Wartung, und einer reaktiven Instandsetzung. Das heißt, wir warten, bis das System ausgefallen ist und reparieren es im Anschluss. Dabei spielen natürlich finanzielle Mittel eine große Rolle, insbesondere die der Eisenbahninfrastrukturbetreiber, aber auch das Vorhandensein von Instandhaltungspersonal. Wenn an dieser Stelle kein Personalaufbau stattgefunden hat, ist es natürlich schwierig, dann auch bei Ausfall eines beispielsweise Signals schnell dafür zu sorgen, dass Instandhaltungspersonal vor Ort ist und die ausgefallene Signallampe tauscht. Grundsätzlich kann man sagen, dass sicherungstechnische Komponenten sehr robust gebaut werden und insbesondere auch auf ihre Bahnfestigkeit hin stark getestet werden. Sogenannte Rüttel- und Schütteltests dienen der Auslese von ungeeigneten Komponenten vor der Inbetriebnahme. Meist halten insbesondere mechanische Komponenten über die gesamte festgelegte Lebensdauer hinweg. Allerdings sind mechanische Bauteile, insbesondere die Außenanlagen, die ja starken Belastungen ausgesetzt sind, im Bahnumfeld oft derart stark ausgesetzt, dass sie auch regelmäßig inspiziert werden müssen. Eine Weiche muss beispielsweise regelmäßig durch Instandhaltungspersonal herangetreten werden, die Weichen werden geschmiert und werden auf Schwergang hin geprüft. Hierbei gewinnen in letzter Zeit Diagnosesysteme natürlich auch an Bedeutung, weil die Vorhersage von Ausfällen natürlich sehr gut dazu dient, Instandhaltungsmaßnahmen besser planen zu können und auch die entsprechenden Ersatzteile vor Ort vorzusehen. Grundsätzlich ist es das Ziel der Minimierung von technischen Ausfallzeiten, um die Verfügbarkeit des Eisenbahnsystems möglichst hoch zu haben, was am Ende natürlich wieder uns allen als Fahrgästen dient, weil wir damit sicher und pünktlich von A nach B kommen. Wenn eine technische Komponente allerdings ausfällt, geht das System in die sogenannte Rückfallebene. Auch hier haben wir aus sicherheitlicher Sicht immer die Herausforderung, dass selbst die beste technische Rückfallebene, zum Beispiel der Ausfall eines Hauptfadens von einer roten Signallampe, führt zu dem Anspringen des Nebenfadens dieser roten Signallampe, ist immer noch besser als die menschliche Rückfallebene, weil dort der Mensch, wie der alte Goethe auch schon sagte, es fehlt der Mensch, solange er strebt, natürlich fehleranfälliger ist als jede gute Technik.
Werfen wir zum Schluss noch mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Welche Innovationen und Zukunftstechnologien könnten die Sicherheit im Bahnverkehr ja denn noch weiter verbessern?
Ich sehe hier das große Thema der künstlichen Intelligenz als ein sehr wichtiges Themenfeld. Wir sollten uns als Hersteller von sicherungstechnischen Komponenten grundsätzlich erstmal des Vorhandenseins dieses Werkzeuges bewusst sein. Es ist in der Welt und es wird auch nicht mehr aus der Welt verschwinden. Wir müssen damit vernünftig und professionell umgehen. Wir müssen uns somit als Unternehmen genau überlegen, bei welchen Aktivitäten die künstliche Intelligenz sinnvoll und sicher genug uns unterstützen kann. Wir müssen überdies aber auch Strategien entwickeln, wie wir bei dieser Verwendung der künstlichen Intelligenz unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiterhin in die Lage versetzen, das von der KI produzierte Ergebnis zu verifizieren und damit eben auch auf Richtigkeit hin prüfen zu können. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ist auch wieder getrieben durch den sicherheitlichen Aspekt. Wir müssen uns als Unternehmen aber auch klar und deutlich selber sagen, wo wir auf den Einsatz von KI bewusst verzichten wollen. Schließlich produzieren wir keine Schubkarren, sondern sicherheitsrelevante Produkte und Systeme, mit denen Menschen von A nach B transportiert werden. Und übrigens, ein Fahrgast hat mit dem Kauf eines Fahrscheins auch das Anrecht erworben, unversehrt am Zielort anzukommen.
Sehr schön. Vielen Dank. Das war Im Zug heute mit einem spannenden Blick hinter die Kulissen der Bahnsicherheit. Vielen Dank an dich, Enrico, für die Einblicke in ein System, das für uns Fahrgäste oft unsichtbar bleibt und gerade deshalb ja auch irgendwo so beeindruckend ist. Von Spurführung über Bremswege bis hin zu modernster Zugsicherung wie zum Beispiel das ETCS. Wir haben gesehen, wie viele Faktoren zusammenspielen müssen, damit Bahnfahren nicht nur komfortabel, sondern vor allem sicher bleibt. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt die Folge mit allen, die sich für Technik, Mobilität und die Zukunft des Bahnverkehrs interessieren. Und ja, die Überleitung zur nächsten Folge hätte ich selber auch nicht besser machen können, denn da schauen wir uns an, wie gerade künstliche Intelligenz das Bahnfahren besser machen kann. Bis dahin, bleibt sicher unterwegs und danke fürs Zuhören.
Danke auch von meiner Seite. Tschüss.
Wir erreichen unseren Zielbahnhof.
Danke fürs Zuhören. Begleiten Sie uns auch bei der nächsten Folge von Im Zug, dem Podcast von Hitachi Rail, der zeigt, wie die Bahn unsere Zukunft gestaltet.